Hi, mein Name ist Nick Tibosek und du bist dabei, deine Kraft, deine Skills und dadurch deinen Körper mit diesem Podcast auf ein komplett neues Level zu bringen. In diesem Podcast lernst du nicht nur, was nötig ist, um erfolgreich zu trainieren, sondern auch, was du brauchst, um langfristig gesund zu bleiben. Als Calisthenics-Athlet und Coach habe ich einige der besten Athleten der Welt trainiert und werde dir zeigen, welche Details wichtig werden können und wie du lernst, die Säulen aus der richtigen Planung, Technik und Mindset effektiv für dich anzuwenden, um zur besten Version deiner selbst zu werden. Denn dieser Podcast ist eine Kombination aus fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen, Praxiserfahrung und persönlichen Anekdoten, die richtig angewandt dein ganzes Leben verändern werden. Wenn du mehr Leistungsfähigkeit, Ästhetik, Skills und mentale Kraft für dich und dein Training willst, bist du hier genau richtig. Denn hier erfährst du, wie du genau das für dich möglich machst. Willkommen beim Strength and Skills Podcast. Walk the walk.
And here we go. Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe heute einen besonderen Gast, denn bei mir ist der wirklich breit und dreckig grinsende deutsche Meister Philipp Schmidt. Herzlich willkommen!
Ja, vielen Dank. Hätte ich nicht gedacht, dass ich nochmal da sein darf. Freut mich sehr. Und dann auch zusätzlich mit diesem Titel auch noch begrüßt werden darf. Unglaublich. Aber genau, ich glaube, deswegen sind wir heute hier. Freue mich sehr.
Ja, das Ding ist, das wird jetzt super spannend, weil also diese Unterhaltung wird super interessant, weil wir haben eigentlich null damit gerechnet, dass du deutscher Meister wirst. So. Und es ist einfach während dem Wettkampf so passiert. Und das ist halt einfach saugeil, weil ich glaube, dass wir, wenn wir uns jetzt hier drüber unterhalten, eigentlich auch ein paar Takeaways mitgeben können, die mega wichtig wären für ganz viele Leute, die vielleicht mal so einen Wettkampf bestreiten oder so. Weil du hast ja im Vorhinein, also man bereitet sich auch so einen Wettkampf vor. Ne? Es war jetzt nicht dein erster Wettkampf, es war dann dein zweiter im Weighted Cali. Du hast früher schon so ein bisschen auch, du hast ja auch relativ gut Fußball gespielt früher. Und dementsprechend so eine gewisse Wettkampferfahrung bringt man ja mit. Ja, das ist aber die Sache, dass du mit kompletter Ruhe in den Wettkampf reingehen konntest, oder? Du warst nicht gestresst.
Nee, gar nicht. Also natürlich war ich aufgeregt, nervös, ne? Habe mich mega gefreut. Was natürlich daran liegt, dass ich da jetzt gleich meine Leistung sozusagen bringen möchte, die ich für mich irgendwie gerne bringen möchte. Aber auch natürlich an anderen Faktoren. Ja, meine Familie war da, die jetzt sonst mit meinem Kraftsport sehr, sehr wenig am Hut hatte. Dadurch, dass es ja auch quasi, in Anführungsstrichen, in meiner Heimat war, viele Leute, die ich eben kannte, von Streetworker Gießen, auch aus Wetzlar, das war natürlich irgendwie alles in allem eine besondere Sache einfach für mich. Und aber überhaupt nicht damit gerechnet, dass da am Ende irgendwas auf den oberen Plätzen bei rauskommen soll, weil ich aber auch ja schon einen Wettkampf gemacht habe. Das war im November 21 in Spenge und da wurde ich, glaube ich, Neunter oder so. Das heißt, ich habe gesehen in meiner Gewichtsklasse, da sind Leute dabei, die haben einen Total von 100 Kilo mehr als ich. Ja. Dann bin ich nach Wetzlar gefahren, dachte, ja, die werden da auch wieder am Start sein. Ich freue mich, den mehr dabei zuzugucken, wenn die da 220 Kilo plus beugen, 120 Kilo im Dip ziehen oder was auch immer. Und hatte da mega Bock drauf, aber hatte für mich da überhaupt nicht mit was ausgerechnet, dass ich da auch mitspiele, beziehungsweise, ich glaube, da kommen wir jetzt auch ja noch zu sprechen, das war ja auch gar nicht mein Anreiz, überhaupt einen Wettkampf mitzumachen, den zu gewinnen. Ja, das ist ja auch für mich ein großer Unterschied. Viele machen das ja, was ja auch erstmal überhaupt nicht verkehrt ist, ganz im Gegenteil, aber meine Ambition war da jetzt gar nicht mitzumachen, um zu gewinnen, sondern mitzumachen, um mitzumachen sozusagen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch ein großer Grund, wo dann halt einfach ja diese Ruhe herkommt. Einer von vielen, wo wir gleich auch noch ein bisschen reingehen werden. Und bestimmt viele von profitieren werden, weil sehr, sehr viele ihren ersten Wettkampf haben, so wie ich das mitbekommen hatte, jetzt in der Deutschen Meisterschaft. Und auch viele noch jünger waren als ich. Also ich bin 25, das ist so ja jetzt noch nicht mega alt, aber auch nicht mehr komplett jung, würde ich sagen. Aber viele waren ja auch noch keine 20 oder Anfang 20, erster Wettkampf. Da ist dann vielleicht auch nochmal ein anderes Thema mit der Aufregung, Nervosität und so weiter.
Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das auch für die ältere Generation immer noch sehr interessant ist, weil nehmen wir jetzt mal an, wenn du dich jetzt bei uns so im Team umschaust, so, da gibt es ja auch einige Leute, die dann auch einfach, die sind ja über 30. Und trotzdem hat der ein oder andere durchaus noch so Wettkampfambitionen und hat sich mal gedacht, ey, ich hätte auch Bock, da nochmal was zu reißen. So. Der Ruf nach so Altersklassen wird ja auch immer lauter. Ich glaube nicht, dass das jetzt nächstes Jahr schon realisiert wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es realisiert wird. Und also ich glaube, dass generell, wenn du ein bisschen älter bist, du meistens schon so ein bisschen mit so einem anderen Gedankengang reingehst, also dir ist bewusst so, es kann durchaus sein, dass ich diesen Wettkampf nicht gewinne. Junge Leute hingegen gehen oft sehr, sehr stark mit diesem Gedankengang rein, so, naja, wenn ich einen Wettkampf mitmache, dann gewinne ich den auch. So, und ich würde mich halt auch sau gerne genau darüber nochmal unterhalten, weil ich das so schade finde, wie oft ich das erlebe, dass Menschen sagen so, ey, ich mache keinen Wettkampf mit, weil wenn ich das so anschaue, so was die Spitze da gerade treibt, so, da kann ich gar nicht mithalten, dann mache ich das gar nicht. Und ich finde, darum soll es nicht gehen, wenn es um den Wettkampf selber geht. Und das ist jetzt auch ein bisschen schwierig, weil so dieser Podcast sich ja eigentlich nicht nur 100% um Wettkämpfe dreht oder sowas, aber ich finde, Wettkämpfe sind ein schöner Teil des Sports. Und das ist eigentlich eher so ein, wie so ein Leistungstest, so wo stehst du eigentlich gerade? Und ich finde, dass wir das vielleicht ein bisschen mehr in den Kopf reinrücken dürfen. So. Der Wettkampf selber ist ja eigentlich nicht, also er ist schon auch dafür da, um festzustellen, wer gerade so der Beste im Land ist. Aber ich finde, man sollte eher mit dem Gedankengang reingehen, ey, das ist für mich heute ein Leistungstest. Ich schaue heute mal, wie sehr habe ich mich verbessert im letzten Jahr? Was ist so passiert? Wo stehe ich jetzt gerade? Und das nimmt einem, glaube ich persönlich, ein bisschen Leistungsdruck. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht, aber ich glaube nicht, dass du einen großen Leistungsdruck hattest, oder?
Nein, gar nicht. Und sonst wäre der auch nur halt im Inneren bei mir gewesen. Ja, von außen sowieso gar nichts, weil ich hab ein Umfeld, das schaut jetzt nicht so auf meine sportliche Leistung, sondern die sind halt einfach mega stolz auf mich, wenn ich das durchziehe, was ich gerne mache. Und also da spielen ja viele Gründe mit rein. Zum einen habe ich ja komplett zu 100% aus freien Stücken an diesem Wettbewerb teilgenommen. Ja, kein Sponsor stand irgendwie hinter mir oder was auch immer. Ich habe ja sogar noch Geld für den Wettbewerb bezahlt, beziehungsweise auch hier für das Coaching bei dir. Das heißt, ich habe ja sogar Geld dafür bezahlt, dass ich daran teilnehmen darf. Ja? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass in Sportarten, wo schon größere ja, Plattformen einfach da sind, Zuschauerzahlen höher sind, was auch immer, Sponsoren da sind, dass da dann natürlich schon nochmal von außen auch ein Leistungsdruck kommt, weil halt, ja, es geht schlichtweg auch um Geld und so weiter. Und was ich ja, du hast es angesprochen, ich komme aus dem, ja, Leistungsfußball, bis ich 17 war immerhin. Und da hast du ja auch eine Mannschaft, du hast einen Trainer, du hast Scouts, die stehen draußen, wollen dich vielleicht für noch größere Vereine holen. Da ist natürlich auch nochmal ein anderer Hintergrund, als jetzt bei der ersten offiziellen deutschen Meisterschaft im Calisthenics mitzumachen, weil da gehst du halt abends wieder nach Hause und ja, kannst halt selber dich ärgern oder nicht ärgern, aber da stand kein Scout, der dich für irgendwas werben wollte. Da war kein Trainer, der jetzt überlegt, ob er dich beim nächsten Mal wieder aufstellt und so weiter. Und das ist eben ein großer Unterschied eben auch zu Leistungssport, beziehungsweise auch zu Mannschaftssport. Und deswegen, ich persönlich hatte keinen Leistungsdruck. Das Einzige, was ich mir für mich gewünscht habe, ist einfach wirklich mein Bestes zu geben. Weil dafür machen wir auch Wettkämpfe. Ja, wir wollen uns natürlich irgendwie voranwickeln, weiterentwickeln. Und die Aussage, mein Bestes zu geben, schließt ja nicht aus, dass ich vielleicht keine gute Leistung bringen kann. Weil dann kann ich ja immer noch, auch wenn ich vielleicht jetzt meine persönliche Bestleistung aus dem Squat, wenn ich die jetzt im Wettkampf nicht bringe, aber ich habe an diesem Tag mein Bestes gegeben, ich habe mich bestmöglich vorbereitet, dann wäre ich trotzdem mega zufrieden nach Hause gegangen, weil ich kann sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Mehr ging halt einfach nicht. Ich kann daraus meine Lehren ziehen und es vielleicht beim nächsten Mal gewichtsmäßig steigern. Ja, das auf jeden Fall, aber das gehört ja zu meinem Bestes geben dazu. Das heißt, mein Erfolg hing jetzt für mich persönlich nicht primär an irgendwelchen Zahlen fest. Und ich glaube, das ist was viele nicht so sehr haben und dann halt am Ende sich ja ärgern, weil sie halt vielleicht mit 5 Kilo jetzt nicht aufs Treppchen gekommen sind, wo ich mir denke, aber hey, guck mal, du hast doch einfach unglaublich was geleistet hier, hast dich so krass weiterentwickelt, sportlich, aber auch charakterlich. Das ist doch eigentlich gerade in dieser Sportart das mega Schöne und was am Ende des Tages zählen sollte, aus meiner Sicht.
Ja. Vor allem, weil du hast ja sowieso über das letzte Jahr mega viel Progress gemacht. So. Also jetzt nicht nur du, sondern jeder,
ja,
der das...
Ja, richtig, genau. Ja, genau. Und man lernt halt einfach so viele Sachen aus einem Wettkampf. Und ich sehe das auch wie du, dass viele Leute keine Wettkämpfe machen, weil sie halt dieses Bild haben, ja, da geht es nur darum, wer Erster wird. Aber wenn wir gerade in diesem... Es ist ja noch Hobbysport, ja. Keiner, der jetzt da... Klar, ein paar werden hier und da von Firmen vielleicht schon gesponsert, aber da ist ja kein Lebensunterhalt zu finanzieren jetzt im Calisthenics. Ja. Ne? Das heißt, alle machen das noch als Hobby. Ambitioniertes Hobby vielleicht, aber es ist ein Hobby, würde ich sagen. Mhm. Und das heißt, gerade in der, da es ein Hobby ist, sollte man sich ja auch irgendwie dann nicht kaputt machen, das Leben schwer machen, sondern es sollte ja eigentlich viel mehr Positivität aufs Leben bringen als Negativität. So, ne? Wenn das dein Beruf ist, dann gehören vielleicht auch mal schlechte Tage dazu, ja, kann sein. Aber es ist ja, alle machen das einfach nur aus Begeisterung.
Ja.
So. Und auch nochmal anderer Hintergrund. Ich habe ja stolze vier Semester Erziehungswissenschaften und Bildungswissenschaften studiert. Und das ist auch sehr, sehr spannend, was ich in diesem Kontext gelernt habe über wie Menschen miteinander agieren. Und das ist ja im Wettkampf nichts anderes, egal ob das jetzt ein Mannschaftssport ist, ja, wo du ja noch mehr interagieren musst mit Mitspielern, mit Gegenspielern oder jetzt so ein Einzelwettkampf. Trotzdem, Menschen bringen irgendwas gemeinsam auf die Beine, ja, dass überhaupt dieses Event stattfinden kann und dass da jetzt Leute sportliche Bestleistung bringen können. Und das ist ja dann auch einfach, ja, es ist ja wie so ein Spiel. Nur, dass da halt dann nicht Leute an einem Tisch zusammensitzen und irgendein Brettspiel spielen, sondern Leute haben was organisiert, sich Regeln ausgedacht, aus dir auf Erfahrungen, auf Physik, auf wissenschaftlichen Sachen basieren und so weiter, die dann irgendwie in die Realität umgesetzt, haben sich eine Spielanleitung gebastelt und so weiter und am Ende darfst du an diesem Spiel halt teilnehmen und so sehe ich das halt auch immer und ich mag halt im Moment dieses Spiel Weighted Calisthenics einfach mega gut. Ich finde es mega schön, andere Leuten dabei zuzusehen, ja, wie die das machen, wie die auch an diesem Spiel teilhaben und freue mich halt auch für die und ich glaube, das war auch, da kommen wir bestimmt auch nochmal zu sprechen, hat man sehr, sehr schön an diesem Wochenende gesehen, dass alle sich so krass unterstützen, diese Sportart, ja, dieses Spiel in Anführungsstrichen, so sehr lieben und so geil finden. Und egal, ob da jetzt einer einen nur, in Anführungsstrichen, was ja auch schon die Megaleistung ist, einen Bodyweight-Muscle abziehen oder sogar mit 25 Kilo bis hin zu absolut verrückten 40 Kilo. Ja. alle wurden mega gehypt und das ist der Grund, warum ich diese Sportart, ja, dieses Spiel so gerne mitmache, weil bei allen Leuten einfach die Begeisterung so sehr, sehr spürbar ist. Und dann hatte ich auch deswegen auch überhaupt keine Aufregung, weil ich wusste, hey, ich werde von allen Leuten angeschrieben und es gibt doch nichts Geileres, als zu dippen und du wirst von 100 Leuten angeschrieben, dass du das Ding jetzt hochkriegst. Und dann kannst du doch nur zufrieden nach Hause gehen danach.
Hey, da bin ich so bei dir. Das fand ich auch, war wirklich eine der wirklich schönsten Atmosphären, die ich jemals bei einem Wettkampf mitbekommen habe. Dieses Mal. Weil du hast überhaupt nicht dieses Gefühl gehabt, dass da jemand ist, der den totalen Leistungsdruck hat, was ich mir in den letzten Wettkämpfen doch schon durchaus bei relativ vielen Wettkämpfern dann auch mitbekommen hatte. Und ich meine, guck mal, ich gehe jetzt auf Wettkämpfe im Kali-Bereich seit 2014, glaube ich, so. Das waren so die ersten Wettkämpfe. Und da hast du schon gemerkt, wie der Leistungsdruck, den sich Menschen gemacht haben, echt auch massiv gestiegen ist mit der Zeit. Ne? Gerade bei denen, die dann auch wirklich, wirklich gut wurden und dann mal oben in der Spitze mitgespielt haben, so, wo die dann erstens sich selber auch einen harten Druck gemacht haben und dann auch geglaubt haben, dass die Außenwelt einen harten, harte Erwartungshaltung an sie hätte oder sowas. Und ich finde, eine der schönsten Sachen an diesem Wochenende war halt wirklich zu sehen, dass da eigentlich gar keiner irgendwelche Erwartungshaltungen hatte und alle richtig Spaß hatten, so, come on, jetzt, weißt du so, das war so dieses klassische Feeling, komm, wir maxen heute mal aus.
Ja, voll. Und das ist, glaube ich, wir als Athleten, ja, auch die Betreuer haben das gespürt, aber ich habe auch das Glück gehabt, mit ein paar zu sprechen, die an diesem Wochenende da waren, die überhaupt nicht aus dieser Blase Calisthenics, Weighted Calisthenics kommen, die einfach halt das gesehen haben, hey, da ist ein Event oder zum Beispiel auch ein Beispiel meine Eltern, ja, die haben mit dieser Kraftsport generell überhaupt nichts am Hut und die waren halt da. Und die waren dann auch irgendwie halt so mega mitgerissen, weil die einfach gemerkt haben, hey, hier geht es nicht darum, zu zeigen, wie krass stark ich jetzt bin oder so, sondern hier geht es darum, alle zu unterstützen bei den Zielen, die sich für sich selber vorgenommen haben.
Ja.
Und das ist sogar aus dieser Blase hinübergeschwappt ist auf neutrale Zuschauer, sage ich mal. Das hat mich auch besonders gefreut.
Ja.
Und ich glaube, es ist ein bisschen wichtig auch für die Zukunft, natürlich die Balance zu halten. Zwischen natürlich wollen wir auch die Leistungen fördern. Ja. Dass es dann in der Spitze natürlich auch immer noch professioneller weitergeht, möglichst verletzungsfrei, gescheit, aber noch schauen, was ist da möglich.
Ja.
Aber halt auch auf der anderen Seite die Zugänglichkeit zu diesem Sport niedrig halten, ja, damit wir eben nicht Leute oder vor allem auch Jugendliche in Städten haben, die jetzt einen Calisthenics-Pakt eingebaut haben, die da aber halt nur diese immens krassen Leistungen sehen, die in der Spitze halt abgeliefert werden und dann für sich selber sagen, ah, das mache ich nicht. Sondern, dass wir da irgendwie auch in dem Sport diese Balance zwischen beiden Welten irgendwie hinkriegen, dass die Schwelle niedrig ist, gerade für Kinder und Jugendliche. Da gibt es ja auch in Deutschland zumindest, weiß ich, in anderen deutschsprachigen Ländern bestimmt auch, gute Projekte schon, wo eben Kinder, Jugendliche schon daher hingeführt werden, hey, anstatt euch selber aufs Maul zu hauen, lasst eure Aggression doch an der Klimmzugstange aus. So.
Ja, ja.
Und so, zum Beispiel so ein Muscle-Up. Ich habe auch im Studio, in dem ich trainiere, viele, die sind so zwischen 16 und 20 und die probieren sich so gefühlt jede Woche an einem Muscle-Up, ja, weil die das wahrscheinlich auf Instagram sehen, auf TikTok oder was auch immer. Und das ist eine krasse Leistung, so ein Muscle-Up, aber der ist so greifbar für die.
Hm.
Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das noch weiter versucht, immer so auch zu vermitteln, dass es halt ist, hey, das ist nicht so leicht, aber du kannst es schaffen.
Ja.
Ob du dann am Ende des Tages ein 40 Kilo Muscle-Up ziehst, da können wir noch mal uns drüber unterhalten. Ja? aber das fand ich irgendwie auch so schön an dem Wochenende, weil es eben noch keine Qualifikation gab. Das heißt, jeder konnte sich einfach anmelden. Und das hat man dann eben auch gesehen. Da waren einfach Leute, die hatten einfach Bock auf die Erfahrung, da mitzumachen, weil sie halt gemerkt haben, hey, jeder kann da mitmachen, warum nicht? Ich ziehe einfach das, was ich ziehen kann und versuche mein Bestes.
Ja.
Das fand ich eben auch einen sehr, sehr schönen Aspekt. Und auf der anderen Seite aber eben, dass man schaut, okay, natürlich wollen wir auch die krassen Performer und Performerinnen auch weiter unterstützen, dass da noch auch noch was geht, ja? Dass Professionalität in dem Sport natürlich auch noch besser werden kann.
Auf jeden Fall. Jetzt war das ja dein zweiter Wettkampf. Würdest du sagen, du bist denn anders angegangen als den ersten?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also zum einen wusste man einfach schon mehr von dem Ablauf, man wusste, okay, die Disziplin, die Reihenfolge, wie fühlt sich das an, wie lang hat man ungefähr Zeit? Ich hatte ja das Glück, dass in meiner Gewichtsklasse auch echt viele sind. Das heißt, du hast zwischen deinen Lifts auch ein bisschen mehr Zeit. Du weißt dann einfach, wie du damit gut umgehen kannst. Und das heißt, ich konnte dementsprechend mein Aufwärmen schon ein bisschen, ja, nicht direkt anders gestalten, aber ich wusste einfach die Abläufe schon besser. Und das bringt einem immer schon mega viel. Ne? Wenn du vorher weißt, du weißt nicht genau, wann du dran bist, man ist nicht mehr genau in dem Zeitplan und das ist dein erster Wettkampf, so, du hast vielleicht noch nicht so viel Trainingserfahrung auch, du weißt noch nicht ganz genau, wie es dann mit deinem Aufwärmen abläuft, wie viel Zeit du für welchen Lift brauchst und so weiter. Das hat mir schon sehr, sehr viel gebracht. Und auch die Versuchsauswahl, ich glaube, das war sehr, sehr anders als im ersten Wettkampf, also die Gewichtsauswahl für die Lifts.
Ja.
Weil ich zum Beispiel auch wusste, okay, diesmal starte ich morgens. In meinem ersten Wettkampf war ich erst nachmittags dran, was auch eher meine Trainingszeit ist. Und da habe ich mir dann auch sehr, sehr es leicht getan mit meinen Gewichtsauswahlen, dass ich ja eher vor allem auch beim Muscle-Up niedriger gestartet bin und dann mehr Power hinten raus gehabt habe, auch wenn ich die 15 nicht geschafft hätte, aber die hätte ich auch nicht geschafft, wenn ich schon direkt mit 10 eingestiegen wäre. Ne?
Ja.
Von daher hab ich da auch auf jeden Fall den ganzen Wettkampf anders angegangen und das hat auf jeden Fall was gebracht, dass ich schon mal eingemacht habe, ja.
Wie war das für dich im Vorfeld? War das diesmal auch anders als beim ersten Wettkampf? So, also so auch die gesamte Vorbereitung, so man muss da sagen, so eine Wettkampfvorbereitung, so Pi mal Daumen 12 Wochen. So irgendwo in dem Zeitrahmen, das kann auch mal 6 oder 8 Wochen sein oder sowas, aber so Pi mal Daumen 12 Wochen kannst du eigentlich ganz gut anpeilen. In dem Zeitraum passiert ja auch meistens relativ viel und ich kann mir vorstellen, dass das gerade auch beim ersten Wettkampf hast du dir sicher Oder fragen wir mal so, hast du dir beim ersten Wettkampf mehr Druck gemacht selbst?
Ich glaube schon, weil ich da gedacht habe, in der Wettkampfvorbereitung kann ich noch mehr diesen Peak hinbekommen, dass wirklich nach oben hin noch mehr möglich ist. Deswegen hatte ich auch so ein anderes Total im Kopf. Ja? Hier ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ein Punkt, ich habe mich nicht mit diesem Total identifiziert. So, ich war am Ende trotzdem mega krass happy mit mir, ja. Ja? Weil der Erfolg jetzt nicht daran abhing, ob ich jetzt diese Zahl erreiche. Aber ich hatte mir schon vorgestellt, okay, wenn alles gut läuft, dann kann ich das und das schaffen. Und damit war ich beim ersten Wettkampf krass daneben. Und da war ich jetzt schon viel, viel realistischer, ja, aufgrund der Erfahrung konnte ich jetzt mein Total schon viel, viel realistischer so abschätzen, ja, weil ich halt wusste, okay, wenn die Tagesform so und so ist und alles gut läuft, dann kann ich das schaffen. Da war ich viel näher dran als noch im ersten Wettkampf. Und auch, ja, genau der Punkt, dadurch, dass ich schon mal eine Wettkampfvorbereitung hinter mir hatte, konnte ich jetzt auch in der zweiten das viel, viel besser angehen. Ich war viel geduldiger mit meinen Gewichtssteigerungen. Ich hatte dieses Mal auch, also ich glaube, in der ersten Wettkampfvorbereitung, der lief bei mir auch eigentlich alles ziemlich gut. Und jetzt in der Wettkampfvorbereitung, wie, glaube ich, fast alle, mit denen ich an dem Wochenende dort gesprochen habe, ich war mal krank gewesen. Meine Muscle-Ups liefen eine Zeit lang überhaupt nicht so gut. Einfach irgendwie das Gefühl dafür verloren. Und das war dann auch spannend, wie ich gemerkt habe, hey, damit kann ich gut umgehen. Das hat mich natürlich geärgert, das ist immer blöd, aber es ist halt, was es ist. Ja. Und habe dann eher gedacht, okay, das ist gar nicht so verkehrt, dass es mir jetzt passiert, weil jetzt kann ich daraus was lernen. Wenn das in der ersten Wettkampfvorbereitung gewesen wäre, da hätte ich wahrscheinlich noch gar nicht diese Einstellung gehabt, die Erfahrung auch gehabt, damit schon gut umzugehen können. Und dann habe ich gedacht, okay, diese Vorbereitung muss das irgendwie so sein, weil dann kann ich was daraus lernen.
Ja.
Und es wäre mir dann auch zu langweilig gewesen, wenn irgendwie alles wunderbar funktioniert hätte. So, ich wusste dann, okay, das soll jetzt der Weg sein und das soll ich daraus lernen. Also cool, dass wir hier sind. Und das habe ich dann auch recht schnell hinbekommen, diese Einstellung zu bekommen. Und hat am Ende auch hervorragend funktioniert.
Also ich finde es mega schön, weil ich habe so für mich selber jetzt so persönlich einfach so aus der Coach-Sicht gesprochen, muss ich sagen. Ich habe auch früher bei den meisten Athleten für viel mehr Hype gesorgt im Vorhinein von Wettkämpfen und bin das dieses Jahr komplett anders angegangen. Ich habe natürlich, muss man auch dazu sagen, früher viel, viel, viel mehr Athleten auf Wettkämpfe gebracht. Da ist von mir selber ja auch ein bisschen der Fokus geschiftet, dass ich mich nicht mehr so krass nur auf Wettkampfathleten fokussiere, sondern halt auch einfach ein bisschen mehr in so eine breitere Richtung gehe mit sowas. Aber was für mich auch wichtig war, du bist ja auch ein deutlich ruhigerer Persönlichkeitstyp. So, also bei dir brauche ich nicht hypen oder so, sondern du gehst sowieso schon immer mit einem ziemlich guten Fokus rein. Dir muss ich nicht auf den Rücken hauen oder sonst irgendwie so komplett so diesen ganz krassen Hype so, weil und da muss man ja schauen so, du hast ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die auf verschiedene Sachen gut reagieren oder nicht so gut reagieren. Ja, das muss man sich immer mit anschauen. Das wussten wir jetzt natürlich auch bei dir, auf was du gut reagierst. Ne? Das ist natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Aber ich fand es auch sehr schön, mit wie viel Ruhe und Fokus wir durch die gesamte Vorbereitung gegangen sind. Und das ist was ich persönlich als etwas extrem Angenehmes empfunden habe, dass du auf der einen Seite das natürlich auch ein bisschen selber mitbringst, aber ich auch selber als derjenige, der den anderen ja in dem Falle coacht und auch an bestimmten Stellen einfach pushen muss, ne, glaube ich, dass wir das relativ gut getroffen haben, dieses Feeling richtig zu treffen, wie du in den Wettkampf reingehst. Du bist fokussiert reingegangen, aber nicht overhyped. Und das ist jetzt tatsächlich was ich sehr, sehr vielen Menschen eigentlich ganz gerne ein bisschen mehr mitgeben möchte, weil ich wurde nach dem Wettkampf tatsächlich von einem der Jungs, die so als Helfer und Scheibenstecker und so mitgemacht haben, und der hat selber gute Wettkampferfahrung. Und der kam später auf mich zu und hat nochmal zu mir gesagt, Nick, ich fand's, weil der kennt dich auch, hat auch gesagt, Nick, ich fand's mega krass, wie fokussiert und ruhig, aber on point der Philipp in diesen Wettkampf reingegangen ist. und einfach überall immer alles rausholen konnte, was irgendwie gehen konnte. So. Man muss dazu sagen, wir haben ja in dem Wettkampf haben wir 10 von 12 Lifts gemacht, weil beim Muscle-Up ging der letzte, die 15 Kilo gingen nicht mehr hoch. Da bist du in der Transition gescheitert. Und beim muss man sagen, beim Squat, ja, also ich pack hier ja. Ich habe mir die Zahlen angeschaut und du hast halt deinen Opener gemacht. Und nach dem Opener war für mich schon klar, wenn da jetzt nicht irgendjemand einen komplett crazy Sprung macht, dann hat der Philipp jetzt schon das Ding in der Tasche. Das heißt, ja, wir gehen jetzt im zweiten auf den PR, haben den PR gemacht und da war völlig klar, da weiß ich auch noch, habe ich dich angeschaut und habe gesagt, Philipp, bist du heute ready für 200? Haben wir heute die Eier? Und du guckst dich an. Ja. Und dann sind wir auf die 200 gegangen. Die gingen leider nicht hoch. So. Es hat einfach nicht sein sollen an dem Tag. So. Aber es ist auch okay, weil wir mussten die probieren. So. Weil es war ja schon gewonnen.
100%, ja.
Ne? Und wenn wir dem Club 200 beitreten können, dann machen wir das auch. So.
voll. Ja.
Was ich halt schön fand, dass du so fokussiert reingehen konntest. Ich fand es auch geil, dass er mir das nochmal sagte, so dass ihm das krass aufgefallen sei, wie du selber einfach auch dich innerhalb des Wettkampfs verhalten hast, weil du merkst das Leuten an, ob die nervös sind oder nicht.
Ja.
Und ich finde, dass genau der Part ein essentieller Part für eine gute Wettkampfvorbereitung ist. Weil wenn ich eins beobachtet habe, dann so ein Wettkampf ist halt wirklich einfach auch etwas, das charakterbildend ist, auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, du lernst über Wochen einen Stress auszuhalten, der sich normalerweise immer ein bisschen erhöht, so weil du anfängst, an dich selber eine andere Erwartungshaltung zu entwickeln. Und das ist für mich eigentlich einer der wichtigsten Takeaways, die man aus Wettkämpfen mitnehmen kann, weil das ist was sich ins ganze Leben übertragen lässt. Wenn du lernst, wie du mit diesem ganzen Stress umzugehen hast, wie du fokussiert reingehst, wie du lernst, deine Emotionen so unter einer gewissen Kontrolle zu halten. Und dabei rede ich nicht, und das ist ganz wichtig, ich rede nicht davon, dass du keine Emotionen hast, sondern du lernst, mit denen umzugehen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor in der Wettkampfvorbereitung, dass du lernst, mit deinen Emotionen umzugehen. Weil in bestimmten Momenten musst du die mitbenutzen. Wenn du unten im Loch sitzt, im Squat, dann muss sämtliche Gewalt, die es in dir gibt, dich mit nach oben drücken. So, die Emotionen musst du mitbenutzen können. Und da lernst du das ja zu kontrollieren und für dich zu nutzen. Während du aber genauso auch eine gewisse Ruhe in den ganzen Lifts brauchst, damit du mit einem Fokus reingehst und nicht irgendwelche technischen Fehler dann machst, die komplett unnötig wären. Und diesen Prozess zu durchlaufen innerhalb der Vorbereitungswochen, das ist, finde ich, eine der wichtigsten Sachen. Und das war was, wo ich halt auch gemerkt habe, so, dass du dadurch, dass du mittlerweile halt, guck mal, wir arbeiten seit ein bisschen mehr als einem Jahr zusammen. Und du bist ja auch das ganze mentale Ding bei uns durchgelaufen, den Peaceful Warrior. Und da hat man halt wirklich gemerkt, so, dass du, du bist natürlich auch ein Persönlichkeitstyp, der da auch einfach ruhiger ist, aber dass du auch viel von diesen Strategien so wunderschön mit anwenden konntest, dass du mit einer Ruhe und einem Fokus reingehen konntest. Und da habe ich wirklich für mich gemerkt, so, krass, Mann, das halt merkst du hier gerade richtig hart, wie wichtig der mentale Aspekt beim Philipp gerade ist, dass der so, und hier geht es nicht darum, dass er den Wettkampf dominiert, aber dass du dich selber so dominierst in dem Moment. Du hast dich komplett unter Kontrolle gehabt.
Ja.
Damit war keine negative Kontrolle gemeint, sondern du warst in voller Kontrolle der Situation für dich selber. Und das finde ich so geil mit anzuschauen.
Ja, also erstmal danke für das Feedback und das Kompliment. Und natürlich auch, ist schön zu hören, wenn das auch andere, die da auch schon Erfahrung haben, das natürlich dann merken und auch anerkennen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Und das bedeutet mir fast auch ein bisschen mehr als die Zahlen, die ich am Ende abliefer, weil da einfach eine lange Entwicklung dahinter steckt, die natürlich von außen gefördert wird, aber die auch nur stattfinden kann, wenn man selber dafür bereit ist, das aufzunehmen, damit sich selber auch immer wieder in den Diskurs zu gehen. Und wie du gesagt hast, ist ein wunderbares Zusammenspiel zwischen das, was man persönlich mitbringt und das, was man dann aber auch von außen einholt. Ja, ich bin ja auch aktiv damals auf dich zugegangen und sagen, hey, das würde ich gerne machen. Ich habe gesehen, du bietest es an. Und dass man da so Selbstverantwortung für sich übernimmt. Hey, da habe ich noch Potenzial, da möchte ich mich weiterentwickeln. Und dann schaue ich, wer kann mir jetzt in dieser Situation, in der ich jetzt gerade bin, am besten weiterhelfen. So. Und deswegen vor 10 Jahren, ja, wenn ich das da bei dir durchlaufen wäre, da hätte ich davon ganz, ja, gar nichts mitgenommen, ja, mitgenommen. Mhm. Das heißt, einfach schönes Zusammenspiel zwischen dem, der Moment hat gepasst, ich habe das bei mir gemerkt, hey, da möchte ich reingehen, das Angebot von dir hat wunderbar funktioniert, wir verstehen uns gut, das ist einfach ein schönes Zusammenspiel, das dann am Ende in so einem Tag, ja, irgendwie so auch ein bisschen einen kurzfristigen Höhepunkt finden kann. Und zum Thema Ruhe, was ich da einfach nur für mich selber einfach herausgefunden habe, dass mir einfach Ruhe auch sonst so im Alltag, wenn ich mir Ruhe im Alltag suche, dass mir das unglaublich hilft. Ja, und das war zum Beispiel ein großer Aspekt ja auch bei dir im Peaceful Warrior, 4 Stunden in die Stille gehen. Und da ist mir auch gefallen, das habe ich schon öfter mal gemacht, aber gar nicht so bewusst. Und dieses Bewusste nochmal, hey, ich setze mich jetzt hier in mein Zimmer, ich habe nur einen Stift und einen Block vielleicht da, sonst gar nichts, kein Handy, kein Buch, kein gar nichts. Das bringt mir halt einfach wirklich dann diese Klarheit zu wissen, hey, was gefällt mir eigentlich, worin bin ich gut, was mag ich gerne, was mag ich nicht so gerne, was sind Themen, die in diesen 4 Stunden dann mal aufkommen, die sonst im Alltag ja immer wieder verdrängt werden, in Anführungsstrichen, oder erst gar nicht aufkommen. Und ich kann persönlich dazu sagen, dass mir, ich hatte das ja auch in unserem ersten Podcast, glaube ich, mal angesprochen, ich durfte ja ein Auslandsjahr machen, hatte die Möglichkeit dazu, damals in der 11. Klasse. Und ich hatte das Glück, dass ich überhaupt keine Noten brauchte. Ich war ein Jahr in Ecuador gewesen. Ich bin auch zur Schule gegangen, aber ich musste keine schulischen Leistungen irgendwie erbringen. Das heißt, ich saß da einfach im Unterricht, habe natürlich manchmal ein bisschen zugehört, öfter auch nicht. Und ich habe tatsächlich einfach dann aus der Situation heraus angefangen, Tagebuch zu schreiben. Weil ich musste da zwar sitzen, aber ich musste nicht mitmachen. So, und jetzt stell dir mal vor, du bist 17, bist in der Schule, du siehst deine Freunde, mit denen kannst du in der Pause Fußball spielen, ist alles geil und du musst im Unterricht nicht mitmachen und keine Hausaufgaben und nichts. Ja, es war schon ein bisschen auch ein Paradies. Aber einfach diese Ruhe, ja, ich konnte mich mit niemandem reden, ich hatte kein Internet, ich konnte nicht am Handy spielen. Das heißt, ich war einfach nur da und konnte meine eigenen Gedanken irgendwie so ein bisschen zuhören und habe die dann auch angefangen aufzuschreiben, weil ich einfach schlichtweg nichts anderes zu tun hatte. Und in diesem Jahr habe ich dann ultra viel für mich herausgefunden, hey, was mag ich eigentlich gerne, was mag ich nicht so gerne, was ist mir eigentlich wichtig, so über, ja, meine Freunde-Konstellation nachgedacht, Familienkonstellation, weil du kommst halt auf irgendwelche Gedanken, die ja sonst nie aufkommen.
Ja.
Und das war dann auch so ein bisschen für mich der Grundstein, eben diese Ruhe zu bekommen, weil ich halt einfach über alles, was mir wichtig ist, irgendwie schon mal nachgedacht hatte, warum das so ist, Dankbarkeit gewonnen. Und einfach gemerkt, hey, es geht jetzt hier nicht darum, ob ich bin jetzt kein besserer Mensch, wenn ich jetzt heute 200 Kilo beuge oder nicht. Aber ich bin ein besserer Mensch, wenn ich mir Herausforderungen stelle, die ich gerne mal machen möchte, wenn ich da weiter reingehe und für mich einfach irgendwie einen Prozess in Gang bringe. Und das hatte ich auch im ersten Podcast mal angesprochen, dass ich mein eigener Superheld sein möchte. Mein eigener Superheld ist die Version, die ich mir jetzt vorstelle, die ich in 10 Jahren sein möchte. So, ja, ich bin mein eigener Superheld in 2032 sozusagen.
Ja.
Und das heißt, dann frage ich mich, was möchte ich heute tun, dass ich diese Version, die ich mir jetzt in meiner Vorstellung mega cool finde, dass ich die werden kann.
Ja.
Und da ist nämlich ein Teil, hey, ich möchte für eine Zeit lang in Weighted Calisthenics mal richtig reingehen und ein paar, ja, auch numerische Ziele erreichen. Aber einfach mal diesen Prozess dahin, den möchte ich miterleben. Ja. Aber dann ist mir das auch wieder gut, weil es auch noch, meine Superheld hat auch noch ganz viele andere coole Sachen, die er lernen und erreichen möchte. Ja. Aber das ist so auch irgendwie so mein Bild, dass ich mir dann da in dieser Zeit so aufgebaut habe. Und bin ich ja auch mega happy, dass ich jetzt sogar einen deutschen Meistertitel auf diesem Weg einsacken konnte, obwohl der gar nicht geplant war. Also es läuft.
Also ich feiere das so hart. Ich meine, klar, weißt du, jetzt wirst du den einen oder anderen Hater haben, der dann sagen wird, ja, da war dann der und der nicht da, so, weil in der Gewichtsklasse gibt es ja noch den einen oder anderen, der, also ich weiß gar nicht, ob der Peter noch, der ist, glaube ich, eine Gewichtsklasse runtergewechselt, ne?
ich weiß auch nicht, in der Timo, ich weiß leider seinen Nachnamen nicht. Also es gibt bestimmt noch 5 Leute in Deutschland, mindestens, die das schon auf Wettkämpfen in der Gewichtsklasse ein Total von 100 plus mehr hatten. Mindestens.
Aber ihr wart nicht da.
Ja, ja. Ich sag's dir, wenn sie da gewesen wären, ich hätte die so abgefeiert, weil ich mir einfach nur, ich denke mir einfach, ey, guck mal, der wiegt fast so viel wie ich, vielleicht 1-2 Kilo mehr, keine Ahnung. Und der ballert hier so heftig die Leistung raus. Und ich hätte es einfach nur abgefeiert.
Ja, ja, ja. Was? Ja. Trotzdem finde ich, das ist auch nochmal ganz wichtig, weil das oft in der Wettkampfszene dann so ein bisschen diskutiert wird. So, ja, aber die Leistung war nicht so krass. Ja, aber es war die krasseste Leistung des Tages.
Ja, absolut. Absolut,
und ja. Ich finde das so wichtig, dass man das nochmal mit ausspricht, weil ich halt auch, ich kenne das dumme Gerede hintenrum. Ich kenne es, weißt du? Und es ist über die Jahre ist es schlimmer geworden, muss man wirklich sagen, weil einfach mehr Leistungsdruck bei vielen Leuten dabei steht. Ja. Weil sich auch so viele, krass viele Menschen genau nur mit dieser Leistung identifizieren. Und das ist was ich halt auch einfach nochmal mitgeben möchte, weil du das so schön mitgeben kannst, weil du es gerade auch nochmal gesagt hast. Der Superheld, der du sein willst, der ist nicht nur im Weighted Calisthenics unterwegs gewesen und kann auch noch ganz viele andere tolle Sachen. Und den Aspekt damit reinzubringen, finde ich unfassbar wichtig, weil gerade wenn wir dann ist es Leistungssport, wenn wir da reingehen, fangen Menschen an, sich nur noch an, damit zu identifizieren und glauben dann irgendwann so leicht unterbewusst, so, sie wären ein schlechter Mensch, wenn sie keine unfassbar krasse Leistungen im Sport abliefern. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was dann viele Menschen nochmal so ein bisschen abhält, überhaupt in den Sport reinzustarten, weil die sofort auch schon in dem Gedankengang mit drin sind. Und das ist das, worum es nicht geht. Es geht aber darum, dass du von dir selber die bestmöglichste Version rausholst, die du von dir selber auch haben willst. Das heißt, der Superheld, der du sein willst, der kann vielleicht die bestmögliche Leistung für sich selber im Weighted Cali rausholen, kann dann aufs Trampolin gehen und Saltos üben oder wie du jetzt gerade sich ein bisschen im Turmspringen ausleben, so solange die Freibadsaison noch da ist, so hast du ja richtig Bock drauf, weißt du? Und ich finde es geil, dass genau das auch die Message sein darf. Es geht definitiv darum, dass wir das Bestmögliche für uns rausholen an bestimmten Punkten, weil das halt dazugehört. Ich finde es auch wichtig, dass man sich eine Zeit lang auf Sachen fokussiert. Und das sage ich dir als jemand, ich habe Jahre meines Lebens damit verbracht, Leute auf den höchsten Peak ihrer Leistung zu bringen. Ich habe das selber mit mir gemacht. So. Ja, ich bin Wettkampfathlet gewesen und ich habe so viele Leute durch diese Phasen durchgeschleust und kann da ganz klar sagen, ein Punkt, den ich unfassbar schade finde und fand und warum ich auch ein bisschen weggegangen bin davon, das muss ich einfach sagen, war genau der Punkt, dass Menschen nur noch das im Kopf haben. Und ich finde das sau schade, weil ich sage es dir ganz ehrlich, wenn du mich anschaust, wenn du mir auf Insta oder so folgst, dann kriegst du ja mit so, ich gehe regelmäßig trainieren. Ich gebe mir richtig hart im Training. Mhm. Und gleichzeitig habe ich ein hartes Faible für ein gutes Leben. Ich esse total gerne gutes Essen. Ich verbringe total gerne eine gute Zeit mit Freunden bei einer Flasche Wein. So, ich liebe es, hinzugehen und du weißt, wie es ist, so, ich liebe Fashion, so, weißt du, so, ich feiere das total ab, so, oder auch, ich habe ein Riesending für Parfums. So, ich liebe das, weißt du? Ich habe mich auch nach dem Wettkampf zum Beispiel mit dem Typen, der die Videos für den Wettkampf gemacht hat. Ja. Der ist auch voll into Parfum. Da haben wir voll die Connection gehabt und das war komplett abseits vom Sport und das war auch mega schön. Und ich finde, dass wir uns selber auch mal erlauben dürfen, wegzugehen von diesem krassen, ich bin nur im Sport drin. Und das finde ich mega schade, weil so viele Leute sich so hart restricten, wenn eigentlich die Möglichkeit doch da wäre, dass du viel vielseitiger in deinem Leben unterwegs sein kannst. So, das Leben besteht nicht nur aus Sport oder auch vielleicht auch nicht nur aus Arbeit und Sport oder sowas, weißt du?
Ja, genau.
Mehr.
Ja, also zum ersten Punkt fällt mir ein, ich glaube, die Calisthenics-Szene, vor allem die Weighted Calisthenics-Szene, die ist ja noch nicht sehr, sehr alt. Ja. Das heißt, unter rasanten Entwicklung am Anfang ist es ja auch irgendwie erstmal normal, dass jeder Athlet, jede Athletin und jedes Total irgendwie bei fast jedem Wettkampf geknackt wird. Ja? Das heißt, du bist daran voll gewöhnt, bei fast jedem Wettbewerb einen neuen PR aufzustellen. Ja. Weil einfach das Potenzial nach oben ist ja noch voll da und das ist noch nicht erschöpft. Wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du schaust dir Weitspringen an oder oder 100 Meter laufen. Natürlich werden da auch öfter persönliche Bestzeiten aufgestellt, aber Weltrekorde werden ja gar nicht mehr so oft geknackt, weil das einfach so ein Peak von einer Ultraleistung ist und keiner dann in den Wettkampf reingeht mit der Erwartung, hey, heute schaffe ich jetzt den neuen Rekord. Sondern ja, die gehen auch dann mit der Perspektive rein, hey, heute möchte ich meine beste Leistung abrufen und vielleicht reicht es ja heute an diesem Tag, in diesem Moment für dritten Platz, zweiten Platz oder gar ersten Platz. Ja? Und ich glaube, das ist eben der Unterschied noch zwischen Weighted Calisthenics und vielleicht anderen Sportarten, weil das Potenzial noch nicht ganz erschöpft ist. Hm. Und viele halt sich einfach daran gewöhnt haben, fast jeden Wettbewerb neuen persönliche Rekorde aufzustellen. Ja? In einer Disziplin oder gar in allen. Und wenn du das dann natürlich gewöhnt bist, ja, und immer dann für dich selber diese Erwartung hast, dann von den Freunden, von allen, die da sind, ah, hier, ja, dann gibt es ja auch einige Namen, die sind sehr, sehr bekannt in der Szene, ja, zu Recht auch. Und alle wissen, hey, der hat beim letzten Mal schon das gezogen, mal schauen, was er dieses Mal zieht. Ja. Das ist dann natürlich, was da, glaube ich, viel reinspielt, dass man auch so ein bisschen den Spaß daran verliert und sich zu hohe Erwartungen macht, die man dann vielleicht gar nicht mehr erreichen kann. Und dann ist es halt am Ende ein Wettkampf. Vielleicht hast du ja diese Leistung im Training schon mal gebracht, aber sie dann an diesem Tag, in dieser Situation nochmal zu bringen, ist halt auch nochmal was anderes. Und das kann ich mir vorstellen, dass es für viele sehr wichtig sein wird, in den nächsten Jahren da reinzugehen, hey, ich identifiziere mich jetzt nicht mehr mit meinen sportlichen Leistungen. Ja, ich bin mit mir einfach mega happy mit mir, ob ich das jetzt schaffe oder nicht. Mache jetzt meinem Lebenszufriedenheit langfristig nicht so viel aus. Ja. Natürlich möchte ich all in gehen, ich gebe mein Bestes und wenn das aber am Ende nicht klappt, dann bin ich trotzdem halt zufrieden und habe jetzt keinen Bock, irgendwie da direkt alles an den Nagel zu hängen oder so.
Ja.
Diese Entwicklungen werden bestimmt auch noch viele machen, weil es ist ja generell vor allem im Kraftsport, ja, das ist ein undankbarer Sport, ja, du machst den 2 Jahre nicht mehr und du hast viele Sachen einfach dann nicht mehr auf dem Stand, ja, ob das jetzt ästhetische Sachen sind, ja, wie du aussiehst oder Kraft Potenzial, was einfach krass nach unten geht. Das ist halt einfach, wenn wir irgendwann 80 Jahre alt sind, 90 Jahre, vielleicht sogar hoffentlich noch älter, dann schaffen wir halt keine 20 Kilo Klimmzüge mehr oder gar Muscle-Ups.
Ach ja?
Wir können dranbleiben und es weiter versuchen, aber es wird irgendwann halt viel, viel schwieriger werden und ich glaube, also beziehungsweise ist es für mich sehr wichtig, dass ich mir jetzt schon bewusst bin, irgendwann werde ich diese Leistung nicht mehr abrufen können.
Ja.
Und das ist okay. Das ist sogar gut so. aber dann bin ich trotzdem genauso happy, wie sogar, wenn nicht sogar noch glücklicher als jetzt, weil ich halt auf diese Erfahrungen zurückblicken kann. Mhm. Aber ich bin dann nicht traurig, weil ich dann keinen 10 Kilo Muscle mehr schaffe.
Ja. Jetzt hast du ja auch mittlerweile so dein komplett eigenes Business aufgebaut. Das heißt, du bist im Personal Trainerwesen unterwegs und coachst auch Menschen in dem Bereich. Was sind so für dich so die Sachen, die du zum Beispiel aus deiner Wettkampferfahrung mitgibst für genau die Menschen? Weil das ja wirklich, man muss ja einfach sagen, so, es ist ja eigentlich eine ganz andere Zielgruppe bei dir. Aber ich bin mir ziemlich sicher, also das ist so, ich habe immer die Sache, ich sage immer, gerade aus dem Wettkampfsport, das ist ein Extrem, kannst du unglaublich viel auf die breite Masse runterbrechen.
Ja.
Was sind deine Takeaways, die du daraus mitgibst für den Normalo?
Ja. Also ich glaube, viele haben echt tatsächlich meine Zielgruppe ist so plus 30, eher plus 40 Leute, die einfach fit für den Alltag sein möchten, ja, Wanderausflüge, Radfahrausflüge, das möchten die dann noch machen für den Rest ihres Lebens, aber die möchten jetzt nicht mehr 200 Kilo beugen. Was aber ich spannend finde, ist, dass sie oft auch diesen Leistungsanspruch an sich haben. Der ist dann vielleicht nicht auf dem Niveau wie jetzt bei einem Weighted Calisthenics Wettkampf, aber der ist trotzdem da und dann so, ja, aber das schaffe ich doch nicht oder das ist viel zu wenig Gewicht. Und dann denke ich mir so, wer sagt dir denn das? Schau mal, du hast vorher, hattest du Knieschmerzen und jetzt schaffst du schon 10 Kniebeugen. Wie geil ist das denn? So. Mhm. Ja, und diese anderen direkt, ja, aber das sind ja nur Körpergewichtskniebeugen. So. Dann denke ich mir so, ja, bist aber schon, wenn du in den Vergleichen drin bleiben willst, dann bist du schon besser als wahrscheinlich die Mehrheit der Bevölkerung. Und was viel wichtiger ist, du bist besser, du fühlst dich besser, du bist schmerzfreier, als du noch vor einem Monat, vor 5 Monaten oder so warst. Ja. Und da halt auch, das finde ich spannend, dass trotzdem, auch wenn die gar keinen Wettbewerb mitmachen, haben sie trotzdem irgendwie diesen Leistungsanspruch an sich. Und was meine Theorie dahinter ist, und das kommt auch wieder aus meinem Erziehungs- und Bildungswissenschaften-Background so, weil du das ja immer vorgelebt bekommst. Ja, du musst was lernen, da musst du eine bestimmte Leistung erbringen, damit du so und so benotet wirst. Dann wird das noch im Vergleich gesetzt, ja, dann gibt es in den Notenspiegel noch und so, und dann musst du halt schauen, okay, bin ich eher hinten, bin ich eher vorne. Und kann man jetzt halten von was man will, aber das ist diese Denkweise, wird halt vielen Leuten dann direkt mitgegeben und das projizieren die dann ultra krass auch in sportliche Leistung. Und da fällt es vielen Leuten einfach schwer, sich damit zufrieden zu geben, zu sagen, hey, ich habe jetzt einen ganz, ganz kleinen Schritt nach vorne gemacht, ich habe weniger Schmerzen, ich kann jetzt, keine Ahnung, ich kann jetzt schon eine Liegestütze auf den Knien, vorher hatte ich überhaupt keine Kraft in Brustmuskulatur und Armmuskulatur, das überhaupt zu schaffen, ja. Dass sie diese kleinen Schritte auch wertschätzen können. Das finde ich spannend. Und ja, ansonsten der Klassiker, immer wieder die gleichen Wiederholungen, gleichen Übungen zu machen, dranbleiben, gleiche Sachen, die Basics aufbauen. Natürlich öfter mal den Trainingsplan ändern, aber halt nicht jedes Mal und jede Übung zu machen. Bleib bei den Basics, mach keine oder mach nicht nur fancy Übungen. Ja, Spaß muss natürlich beibleiben und viele schätzen auch sehr die Abwechslung. Aber die Basics, mach einfach die Basics für einen längeren Zeitraum und dann kannst du alles andere wunderbar darauf aufbauen. Das ist, was ich aus meiner Wettkampfvorbereitung einfach ultra gemerkt habe. Und viele Leute, die auch jetzt nicht Wettkämpfe machen oder wirklich auch ambitionierter trainieren, für die ist es genauso wichtig.
Das sind sehr, sehr gute Takeaways, weil genau das die Sachen sind, wo ich auch ganz klar sagen muss, so wenn du jetzt dir die Leistungssachen anschaust, wenn man sich immer anfängt zu vergleichen, guck mal, da siehst du es im Kleinen, im Großen, im Wettkampf siehst du das auch immer, dass Leute das machen. Und wenn du da den Fokus switcht, und das haben wir 100% schon mal in der Podcast-Folge angesprochen, dass es eigentlich um dich geht,
ja,
dann ändert sich da eigentlich alles erstmal dran. Und du wirst viel dankbarer für das, was du eigentlich auch schon erreicht hast. Und da wird das Leben sehr viel schöner.
Ja, ja, genau. So. Das ist eben der Punkt, dass die Leute halt, das ist ja auch, was ich für meine Zielgruppe vor allem sehr, sehr wichtig finde, dass die halt natürlich die Bewegungsfreiheit wieder kriegen, damit sie ihr Leben lebenswerter gestalten, ja. Dass sie halt, keine Ahnung, die machen eine Weinprobe, aber sind halt in der Lage, den Berg selber da hochzulaufen.
Ja.
Ja, und können sich dann halt schön den Wein gönnen.
Man muss dazu sagen, der Philipp wohnt in Österreich.
Ja, auch hier so, wie viele auch in dem Fitnessstudio, in dem ich arbeite, so viele Leute, die sich halt im Hobbysport kaputt machen, die haben die Berg vor der Haustür, aber sie können ihn nicht mehr hochlaufen oder nur noch zum Teil und finden das halt einfach ultra schade, weil am Ende ist Bewegung halt wirklich Freiheit. Wenn du dich gescheit ja. bewegen kannst, dann kannst du dich auch noch im hohen Alter, du bist auch einfach selbstbestimmt. Es ist so wichtig für alte oder ältere Menschen, dass sie noch ihr Glas Wasser alleine trinken können, dass sie nochmal einen Stift halten können, was unterschreiben können, ja, weil ich habe das bei meinem eigenen Opa erlebt, der konnte irgendwann das nicht mehr unterschreiben, was er eigentlich unterschreiben müsste. Und es gibt dir ja, wenn du dein Leben lang wirklich in dieser Position warst, du hast eine wichtige Position in einer Firma gehabt, die du richtig cool fandest, ja. Du hast dir wirklich ein krasses Leben aufgebaut, mit viel Verantwortung übernommen. Und dann irgendwann kannst du das nicht mehr machen, weil du halt einfach einen Stift nicht mehr halten kannst und du kannst deine Unterschrift dann jetzt nicht mehr drunter setzen. Das macht ja psychologisch so ultra viel mit dir. Ja. Und da halt dran zu bleiben, ne? Irgendwann kann das passieren im Alter, dass es einfach, dann ist es so. Ja, man kann ja auch nicht alles ausschließen, darum geht es ja auch nicht. Aber dass man immer halt schaut, okay, ich will meine Selbstwirksamkeit und meine Freiheit, die will ich mir so lange wie ich kann aufrechterhalten. Das ist, was meine Zielgruppe jetzt vor allem angeht, ja. Und dafür ist es halt eben wichtig zu merken, okay, ich bin jetzt von Knieschmerzen von auf Skala von 8 bis 10 schon mal auf eine 4 von 10.
Ja.
Das ist schon mal mega wichtig und mega schön, macht dein Leben schon direkt besser.
Ich finde, das ist ein extrem schönes Takeaway. Und ich finde, du sagst zwar, das wäre was für deine Zielgruppe, ich finde genau, dass der Gedankengang eigentlich für alle da sein sollte und auch gerade im Leistungssport. Weil gerade hier, muss man wirklich sagen, und da haben wir jetzt bei uns auch schon mal drüber unterhalten, du wirst in diesem Sport der Beste, wenn du am längsten verletzungsfrei bist, weil du in dem Zeitraum trainieren kannst, wo alle anderen kaputt sind.
Ja, sieht man an meinem Dip. Ja. Ich komme ja aus einer Schulterverletzung, letztes Jahr im April 2021 Schulter verletzt und als ich dann im Juni bei dem Coaching eingestiegen bin, ich konnte immerhin wieder ein paar Liegestütze, ich konnte auch einen Bodyweight-Dip, ja. Und das sieht man natürlich bis heute, meine Schulter, da geht es wieder super, aber in der Kraftentwicklung von meinem Dip hänge ich in meiner Gewichtsklasse halt sehr, sehr hinterher, wenn man das jetzt mit meiner Gewichtsklasse vergleicht.
Ja, ja.
Voll. Aber wenn man dann halt schaut, was ich vor einem Jahr dippen konnte und was ich jetzt dippen kann, hey, mega geil. Ultra geil. Ja. Ja. Und wie viele sehe ich auch, die halt wirklich Knieverletzungen, Schulterverletzungen ihr Leben lang irgendwie mit sich rumschleppen, weil sie sich halt nicht einmal mit den immer wieder gleichen Übungen drum kümmern und das dann halt wirklich jahrelang mit sich ziehen. Und da hätte ich persönlich für mich einfach, ich hätte eigentlich keine Lust drauf, weil mich das so einschränkt in dem, was ich in meinem Alltag machen möchte, in dem, was ich auch in meinem Beruf letztendlich jetzt machen möchte. Da ist es mir dann wert, dass ich da wirklich richtig reingehe, das wieder ordentlich stabilisiere, das Gelenk, was auch immer da jetzt kaputt war oder was. Das ist ja auch nochmal individuell zu betrachten. Aber ich hätte gar keinen Bock, mehrere Jahre lang mit einer Verletzung rumzulaufen, die ich mir dann auch noch aus dem Hobbysport geholt habe. So, das muss ja nicht sein.
Und da muss man ganz klar sagen, da gehst du ja, du heißt auf Insta jetzt Bewegungsathleten.
Genau, das ist der Name meiner Firma, ja.
Genau. Da gehst du ja ganz stark rein, dass genau das eben halt auch das Ding für die Leute sein sollte, so stark wie möglich, aber gleichzeitig halt auch verletzungsfrei zu sein und auch fürs Leben gewappnet zu sein. Ja. Das finde ich mega schön.
Ja, ja, nochmal auch für die Wettkampfvorbereitung. Wir hatten ja im ersten Podcast das schon mal thematisiert, dass ich oft Angst hatte, mich zu steigern in meinem Training jetzt. Ne? Und dass ich dann vielleicht ein bisschen Potenzial auf der Strecke gelassen habe. Aber das ist ja genau der Punkt, den man dann halt für sich immer wieder schauen muss. Ist es jetzt wert, mich zu steigern? Oder gehe ich lieber kleinere Schritte und lasse das Ego halt einfach komplett weg, sondern halte mich einfach an meiner Tagesform im Training und schaue halt. Und auch das passt zu einem Thema, was wir vorhin hatten, weil jetzt in dieser Wettkampfvorbereitung, was ich für einen Fortschritt in der Kniebeuge gemacht habe, das ist ja wirklich unfassbar. Und da war eben genau diese Schnittstelle zwischen zwischen meiner Sichtweise zu sagen, ja, ich steigere mich lieber langsam, aber dann dich gehabt als Coach, der gesagt hat, Philipp, du schaffst es, geh jetzt da hoch, wir sind vorbereitet, ja, sonst wäre ich wahrscheinlich in meinem Training nie über 180, ich habe ja im Training 180 einmal beugen können, und wenn ich das nur alleine für mich entschieden hätte, was ich im Training beuge, dann wäre ich vielleicht mal auf 170 gegangen, aber wahrscheinlich nicht höher. Und das war dann halt auch wieder so ein schönes Zusammenspiel, ja, zwischen meiner Reflexion über mich und meiner Einstellung. Aber ich habe mir halt jemanden an der Seite geholt, der da halt wirklich richtig die Erfahrung hat, das Know-how hat, und dann in dem Moment sagen können, nee, wir machen das jetzt so, trust me. Und am Ende hat es ja dann im Wettkampf tatsächlich auch so gereicht, dass die Kniebeuge am Ende der ausschlaggebende Punkt war.
Ja. So, ja. Vielleicht mal reinschauen, so wie war denn deine Leistungsentwicklung von früher bis jetzt zum Wettkampf?
Also ganz, als ich noch überhaupt nicht im Coaching war, ich glaube, da habe ich schon einmal 120 auf 4 bis 6 Wiederholungen einmal beugen können. Das war ein Punkt, den ich erreicht habe, wo ich mich selber sozusagen trainiert habe. Dann halt mal wieder nicht trainiert oder was anderes gemacht, und dann kam eben die Verletzung. Und auch der Lockdown, wo ich dann natürlich nicht immer schwer Beine trainieren konnte mit der Langhantel, so, ja, Kettlebell-Stuff gemacht und so weiter. Das heißt, als ich bei dir angefangen habe, habe ich, glaube ich, 6 Wiederholungen, glaube ich, mit 100 Kilo gemacht. Ja? Ja. Das war so der Startwert, und mehr wäre da in dem Moment auch noch nicht möglich gewesen.
Ja.
Und im Wettkampf im November konnte ich dann 150 Kilo beugen, 160 damals nicht geschafft. Und das war dann auch schon absoluter Rekord für mich. Und dann in der Wettkampfvorbereitung, ich glaube, vorher hatte ich auch nie mehr als 150 gebeugt. Ich hatte mal 145 auf 6 Wiederholungen. Das war dann eine neue Bestleistung. Und dann sind wir, glaube ich, innerhalb von 2 Monaten eben von den 150 auf 180 auf eine Wiederholung dann gegangen in der Wettkampfvorbereitung. Und das war natürlich auch für mich eine heftige Entwicklung. Und wie gesagt, am Ende im Wettbewerb war die Kniebeuge da tatsächlich auch entscheidend, ob das jetzt der erste Platz oder der vierte Platz, glaube ich, war oder so.
Ja.
Aber auch hier übers Training hinaus, was das mental mit mir gemacht hat, diesen Prozess zu durchlaufen, war wirklich mega, mega krass und mega schön. Ja. Und ja, manchmal auch noch ein bisschen surreal für mich, ja, weil ich mir dann auch manchmal denke, Alter, 185 Kilo, das ist einfach 100 Kilo mehr als mein Körpergewicht. Aber ja, endlich bin ich da, wo ich sein wollte, als ich auch bei dir angefangen habe. Ja, mein Superheld in meiner Version, der beugt 200 Kilo. Also ich bin auf dem Weg dahin, dieser zu werden, ja. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Eine ganz schöne Sache, die fand ich auch noch, war ja der Dip für dich. Du warst ja, bevor wir angefangen haben zu arbeiten, beziehungsweise vor deinem Unfall, man muss dazu wissen, du hattest ja den Snowboard-Unfall, wo du dir die Schulter zerlegt hast, weil du einfach mies hingefallen bist. Und da hast du dir ein bisschen Brustmuskel wahrscheinlich abgerissen. Du hattest vorher schon mal ein PR im Dippen, ne?
Na, mein Vorherjähriger war bei 72, ja, habe ich bei den guten Freunden von Stilgott Gießen damals auch gestellt. Grüße raus. Also ich war gar nicht so schlecht im Dippen, als ich mich auch noch selber trainiert habe. Und dann natürlich wieder runterzugehen auf, in Anführungsstrichen, nur ein Bodyweight-Dip. Das war natürlich auch ein bisschen ernüchternd so ein bisschen. Aber auch da habe ich gemerkt, das gehört zu dem Prozess, zu meinem dazu. Ich kann jetzt auf eine Erfahrung zurückgreifen, die für mein eigenes Training mega wertvoll ist, aber auch eben für meine Arbeit als Trainer. Und auch hier einfach Geduld zu haben, sich nicht zu schnell zu steigern. Ja, ich glaube, das haben wir auch im Dip-Training, auch vor allem in der Vorbereitung gemerkt. Da gingen immer wieder kleine Schritte, aber auch nicht sehr, sehr große so.
Ja.
Aber am Ende bin ich ja mega happy, dass ich jetzt auch schon das erste Mal mehr als mein eigenes Körpergewicht, als Zusatzgewicht noch mit dippen konnte. Und vor allem, und das ist das Wichtige, überhaupt null Probleme in der Schulter. Also nix.
Ja.
Weil im November hatte ich ein bisschen Unsicherheit drin, also ich habe das dann gemerkt im Wettkampf. Deswegen sind wir da auch nicht sonderlich hochgegangen, in Anführungsstrichen, obwohl ich im November ja dann schon einen neuen PR aufstellen konnte. Also ich bin von April Schulterverletzung zu November neuen Dip-Rekord sozusagen gegangen.
Ja.
Das war natürlich auch, war ich sehr, sehr stolz, oder bin ich sehr, sehr stolz drauf, finde ich auch schön. Und über das Training hinaus, was das mental sowas mit dir macht, ist nicht zu unterschätzen.
Ja, also jetzt musst du vielleicht noch verraten, was du dann im Endeffekt gedippt hast.
75, also ich habe dann mein PR um stabile 3 Kilo erhöhen können im November, was, wie gesagt, aufgrund der Verletzung einfach eine wunderschöne Geschichte für mich gewesen ist.
Ja, voll gut. Das ist immer so wichtig, dass man doch so ein paar Zahlen so reinhaut.
Ja. Und was mir eben auch noch eine Sache eingefallen ist, die man noch dazu bringen kann, sind Routinen, ja, Gewohnheiten. Weil ich glaube, zu dieser Ruhe vor den Lifts, egal ob das jetzt im Wettkampf ist oder im Training, dass es halt immer ein gleicher Ablauf ist. Und ich glaube, das ist auch was, dann auf dich zugetragen wurde. Man hat das halt, man konnte mich beobachten, dass ich vor meinen Lifts eigentlich immer den gleichen Ablauf habe. So. Und wie der jetzt auch immer zusammengesetzt, der ist ja ultra individuell. So, ja. Vor meinem Squat, für mich gehört das dazu, meine Kappe einmal umzudrehen und dann geht's ab. das liegt daran, dass ich früher ja noch Highbar gebeugt habe. Und wenn das Schild der Kappe nach hinten gegangen ist, dann konnte ich halt die Stange nicht ablegen. Das heißt, immer vor meinen Kniebeugen habe ich die Kappe umgedreht. Und das hat sich dann einfach etabliert und das gehört heute zu meinen Kniebeugen einfach dazu. Obwohl ich das in der Lower-Beuge eigentlich gar nicht mehr bräuchte, aber es ist egal, es gehört jetzt einfach für mich dazu, dann weiß mein Körper, jetzt geht's los, jetzt wird gebeugt und feuerfrei. Und das ist auch etwas, was ich in meine Arbeit oft einfließen lasse. Bei mir startet eigentlich jedes Personal Training oder Mobility-Kurs oder was auch immer, eigentlich immer mit der gleichen Atemübung, dass halt die Leute lernen, hey, jetzt kommt das auf meinen Körper zu, ja, jetzt ist Zeit für Entspannung, jetzt ist Zeit für Bewegung. Und das auch in anderen Bereichen im Leben zu machen, kann ich auch nur empfehlen, sich da für sich persönlich, ob das jetzt eine Atemübung ist, eine kleine Kappe umdrehen, was auch immer, das ist sehr, 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 sehr hilfreich, ja, vor einem wichtigen Gespräch einmal durchzuatmen, zum Beispiel, hilft auch vielen Leuten, mit ihrer Nervosität, ja, klarzukommen, dass sie einfach ruhiger werden, hat eben übers Training hinaus sehr, sehr schöne Vorteile.
Ja, das sind die Gewohnheiten, die man dann so etablieren muss, ne? Da haben wir es auch schon mal. Es ist auch Teil von Peaceful Warrior, dass man sich mit genau so einem Zeug eben halt auch ist nützlich für mich und wie will ich das für mich benutzen?
Ja, aber wenn du jetzt bei jeder Kniebeuge da so ein 5-Minuten-Ritual durchlaufen musst, dann können wir uns nochmal drüber unterhalten. aber ja, das übers Training hinaus und wir sind uns ja einig, das Training kann so, so viele schöne Sachen lehren, die in anderen Bereichen im Leben zum Tragen kommen. Das ist auch eben eine Sache davon.
Geil. Ah, Junge, du hast einfach schon wieder so viele Takeaways mitgebracht. Ich liebe es.
Ja, ich weiß doch.
Ah, herrlich. Ich habe es vorhin schon mal kurz einfließen lassen, wenn man dich erreichen möchte, sucht man dich auf Insta mit Bewegungsathleten, aber du hast auch eine Website, ne?
Genau, bewegungsathleten.com. Einfach reingeben, dadurch, dass der Name nicht so sehr bekannt ist, bin ich aber trotzdem glücklicherweise schon ganz oben, weil es den Namen einfach nicht gibt. Freue ich mich natürlich, wenn Leute mal vorbeischauen. Weighted Calisthenics ist nicht direkt meine Richtung. Da wendet euch an Nick, werdet noch stärker, werdet stark. mega, mega geil. Also, und wir haben ja auch den Peaceful Warrior angesprochen. Mhm. Ja, das ist nicht eins dieser mentalen Programme. Man kriegt das ja so oft auf Instagram oder YouTube oder sowas immer wieder vorgeschlagen. Das war ich am Anfang auch eher so ein bisschen skeptisch. Aber für mich persönlich, ich hatte das vorhin angesprochen, das hat einfach für mich in meine Lebenssituation gepasst. Ja, es war Lockdown, ich hatte keinen Bock mehr auf Uni. Ich hatte Bock, mich selber weiterzuentwickeln. Und dann war das halt irgendwie das To-Go-Ding für mich, weil es im Zusammenhang auch mit Krafttraining war.
Ja.
Und das finde ich einfach so schön, dass man das kombinieren kann und dabei dann ja eine schöne Persönlichkeitsentwicklung in Gang bringen kann, wenn man halt selber dazu bereit ist, auch die Arbeit reinzustecken.
Ja, mega schön. Geil. Dann ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine lieben Worte erstmal. Ja. Dass du die ganzen Erfahrungen auch mit uns geteilt hast und dass du hier warst. Mega geil.
Ja, danke dir für die Plattform und auch nochmal großen Dank an alle raus, die die Deutsche Meisterschaft auch primär zum Leben erweckt haben, ja, die dieses Spiel Weighted Calisthenics sozusagen erstellt haben, in Realität umgewandelt haben und daran beteiligt waren, das umzusetzen. Und wie gesagt, es war einfach ein mega schöner Tag da für mich. Natürlich, ich habe gewonnen, ich kann mich jetzt Deutscher Meister 2022 in dieser Gewichtsklasse an dem Tag nennen, ist natürlich geil, aber noch viel mehr einfach alle Leute da zu sehen, wie sie einfach pure Begeisterung an Bewegung haben, an Starksein haben. Ja, ich bin da einfach rausgegangen, hatte ein mega geiles Gefühl. Ich konnte einen Freund von mir, der auch bei mir im Coaching ist, am Samstag betreuen. Der ist 9. von 9 geworden, aber er hatte den geilsten Tag seines Lebens. Und sowas mitzuerleben, das finde ich einfach mega schön, das berührt mich. Und nochmal da vielen Dank an alle, die da mit teilgenommen haben. Gerade eben besonders für mich, weil ich auch viele von Gießen, von Streetwear Gießen oder auch aus Wetzlar eben kenne. Wie du es vorhin gesagt hast, ist, mit Freunden trifft man sich und man gibt mal alles in der Kniebeuge und in den anderen Lifts. Hammer cool. Hammer, hammer cool.
Mega gut. Geil, dann vielen Dank, dass du da warst. Für dich als Zuhörer, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Wenn du jemanden kennst, der diese Episode hören sollte, teile die super gerne mit ihm. Und tu mir einen Riesengefallen. Geh mal bei Spotify auf die Bewertungen und gib einfach eine 5-Sterne-Bewertung auf den besten Podcast der Welt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode.
Macht's gut.